Mein Thema ist eigentlich ein sehr trauriges, wie ja schon am Titel deutlich wird. 2011, 10 Jahre Interventionsbeginn, war der 7. Oktober. Ein weiteres Datum, das oft vergessen wird, 16. November. Früher hätte man gesagt, Kriegseintritt Deutschlands. Schluss des Deutschen Bundestages, deutsche Interventionstruppen nach Afghanistan zu setzen. Sie werden sich vielleicht erinnern, oder ihr werdet euch vielleicht erinnern, die Kontroverse in der rot-grünen Koalition, die Vertrauensfragestellung von Gerhard Schröder und dann das Votum für den Krieg. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, wenn wir Afghanistan diskutieren, dass Afghanistan heißt 32 Jahre Krieg. Und dieses heißt, dieser Krieg ist länger als der 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648. Und wir wissen, wie Europa nach 30 Jahren aussah, wie die Bevölkerung minimiert war, wie das soziale Elend in diesem Land war. Dieses vielleicht nur, um es einzuordnen, über was ich spreche. Ich spreche darüber, und das ist mein erster Punkt, über einen deutschen Krieg, wie es auch der Spiegel nach 10 Jahren völlig richtig charakterisiert hat. Wir sind das erste Mal nach 1945 in umfassender Größe mit Truppen in einem fremden Land engagiert. Ich vergesse jetzt natürlich nicht Jugoslawien, aber die Dimension des Einsatzes ist schon ein ganz anderer. Wir sind dort engagiert, um ein Land nicht zu befreien, sondern ein Land zu besetzen, um unsere Maßstäbe, Wertvorstellungen und Interessen durchzusetzen. Auch dazu sage ich gleich noch was. Und das ist ein deutscher Interventionskrieg, und Interventionskriege können nur mit dem Abzug enden. Und deswegen bleibt richtig unsere Kernforderung nach Abzug. Aber Abzug alleine ist zu wenig. Wir haben eine Pflicht zur Wiedergutmachung für das, was wir dort zerstört haben. Und jetzt, 10 Jahre danach, trifft sich die weltweite politische Klasse wieder in Bonn. Vor 10 Jahren haben wir einen damals nur in CIA-Kreisen bekannten Ölfunktionär, genannt Karzai, zum Ministerpräsidenten gemacht, zum Staatspräsidenten in Bonn. Er wurde eingesetzt auf einer internationalen Konferenz, über deren Einladung die deutsche Bundesregierung gemeinsam mit den Amerikanern entschieden hat. Wesentliche Kreise der afghanischen Opposition wurden nicht eingeladen. Und das Ergebnis dazu wurde eine Regierung installiert und dann ein Präsident, Karzai, der dieses Land führen sollte. Vorher war er bei einem amerikanischen Ölkonzern Konzernmanager. Und 10 Jahre danach trifft sich diese politische Klasse wieder auf dem Petersburg, um Revue zu passieren. Und jetzt gibt es eine erste völlig erstaunliche Geschichte. Es gibt eine Einladung zu dieser Konferenz in Petersburg. Ausgesprochen durch den deutschen Außenminister Guido Westerwelle und den afghanischen Außenminister. Und in dieser Einladung taucht das Wort Krieg nicht auf. Es gibt es nicht. In dieser Einladung taucht auf, dass wir auf einem Weg der Entwicklung Afghanistans sind. Und diese Entwicklung geht hin, so wörtlich, zu einer New Silk Road, neue Seidenstraße zwischen Europa und Afghanistan. Ich habe dahinter geschrieben, besser formuliert, dieses Ding als Drug Road, weil das ist das Einzige, was Afghanistan exportieren kann. Ich weiß gar nicht, was von da nach dort kommen sollte.
Man muss die Drogen durch Seide so gut verkleiden, dass der Zoll sie nicht findet.
Es taucht dort auf, dass wir in einer Periode sind, wo es von Transition to Transformation, um Veränderung, um Entwicklung des Landes geht, um das Recht, um Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit in diesem Land und wie die Ökonomie sich entwickelt. Und ich habe daraufhin, glaube ich, kann man nur antworten, eine größere Realitätsverdrängung, eine Realitätsblindheit. Ja, man muss sagen, eine bewusste, zielgerechte Täuschung der Öffentlichkeit, dass diese Einladung kann es kaum geben. Da wird ein Land, eine Entwicklung schön geredet. Ich muss wirklich, wenn ich darüber nachdenke, mich an die schlimmsten Etappen deutscher Geschichte erinnern, wo es dann heißt, wo der General sagt, wo sind denn hier eigentlich alle meine Panzer, die jetzt gleich an die Front rollen? Und die Panzer gibt es einfach nicht mehr. So war es 1945, erinnert euch an den berühmten Ausspruch, als Hitler den General vor Berlin anrief und sagt, jetzt sollen die Panzer mal nach Osten rollen. Und er sagt, ja, ich suche meine Panzer. Es gibt diese Situation, die dort beschrieben wird, überhaupt nicht. Es wird sich in eine Scheinrealität geführt. Es ist geradezu ein skurriles Schauspiel. Und nun nochmal zu belegen, dass das, was die beschreiben, nämlich eine Entwicklung des Landes, mit der Realität nichts zu tun hat, habe ich mal einige wenige Fakten rausgesucht von Institutionen, die unverdächtig sind, uns so besonders nahe zu stehen. Das Rote Kreuz hat am 4.10. eine neue Studie über die medizinische Versorgung in Afghanistan veröffentlicht und spricht von einem kritischen Tiefpunkt. Sie malen dann auf, dass die medizinische und gesundheitliche Versorgung noch nie so schlecht war in diesem Land wie im Jahre 2010, 2011. Auf die Entwicklung der Anschläge, auf die Einschüchterung, das Personal haut ab, es flieht oder es geht weg in die umliegenden Länder, weil die soziale Situation für die Menschen nicht erträglich ist. Es gibt eine Studie von einer Kommission oder einer Mission der UN, UN Assisted Mission in Afghanistan, UNAMA, also auch eine UN-Institution, die beschreibt die Zahlen der Opfer und kommt zu der zusammenfassenden Faktum plus 31% zwischen 2009 und 2011. Mehr Tote, mehr Verletzte. Und der UN-Generalsekretär, der jeden Monat dem Sicherheitsrat darüber berichten muss, spricht sogar von einem Plus von 39% bei militärischen Unfällen, Umgekommenen und Verletzten. Das ist die Realität. Krieg ist die Realität. Die gibt es aber in der deutschen Außenpolitik nicht. Ich könnte diese Bereiche fortsetzen. Es wird ja immer gesagt, wir haben Schulen gebaut. Stimmt, 3.500 Schulen sind in den 10 Jahren aufgebaut worden. Von diesen 3.500 Schulen sind 2.300 aber wieder durch Bombenangriffe zerstört worden. Bleibt ein Rest von 1.200, von denen ein Großteil, man streitet sich über 50% oder 70%, weitestgehend leerstehend, weil keiner die Gelegenheit, die sozialen Bedingungen hat, regelmäßig zur Schule zu gehen. Landwirtschaft. Afghanistan war nie ein reiches Land. Es hat Landwirtschaft im Umfang, kleinem Umfang immer gegeben. Die Landwirtschaft ist zwischen 2001 und 2004 vollständig zerstört worden, dadurch, dass die gesamten Zollschranken aufgehoben wurden. Die afghanischen Landwirte und Bauern haben überhaupt nicht mehr so billig produzieren können, wie die billigen Importe, die über China, vor allem von China in das Land hineingekommen sind. Die Landwirtschaft ist völlig zerstört worden, die kleinbäuerliche, weil die Landwirte mit dem nicht mehr leben konnten, was sie produzierten. Was haben sie stattdessen angebaut? Klar, man muss ja leben. Mohn. Ganz einfach. Irgendwo muss man ja die 8 Kinder auch von ernähren. Ja, also der Neoliberalismus mit dem Cutten aller Zollschranken und aller Zollgrenzen, der Neoliberalismus mit der Zerstörung der Manufakturen, weil das billige Massenprodukte wiederum im Wesentlichen aus China eingeführt worden, ist mit Schuld an einer Situation, wo man heute davon spricht, 70%, 80%, die UN spricht von 60% Arbeitslosen. Über Jugendarbeitslose redet man das überhaupt nicht. Und um nochmal einen draufzusetzen, auch wiederum keine Zahl aus der Friedensbewegung, das UN Food Program hat für diesen Winter bei der UN beantragt, zusätzlich 100 Millionen, um eine Hungerkatastrophe in jeder zweiten Provinz Afghanistans abzuwenden. Zusätzlich 100 Millionen, weil mit 180 Millionen schon der Osten und der Westen des Landes Menschen in diesen Teilen unterstützt werden. Zusätzlich 100 Millionen. Hungerkatastrophe, dieses Wort, das uns zurzeit ja im Wesentlichen aus Ostafrika im Gegenschein taucht in diesem Bericht eindeutig als große Warnung und Gefahr aus. Das ist die Realität. Und ein Außenminister schwätzt von Entwicklung. Die zweite Lüge, und auch das muss man ganz deutlich sagen, wenn man 10 Jahre diskutiert, ist die immer so transportierte Lüge vom Abzug. Also wir reduzieren ja jetzt. Und bis 2014 ziehen wir unsere Truppen alle ab. Und Obama hat 650 Truppen schon abgezogen, vorher hat er erstmal 30.000 hingeschickt. Trotzdem ist auch das eine Lüge, weil es nicht um einen Abzug der Truppen geht, sondern bestenfalls um eine Reduzierung. Und um diese Zahl und die Fakten des Bleibens zu belegen, möchte ich folgende Punkte aufführen. Erstens, bis 2015 werden mit 200 Millionen US-Dollar 5 US-Stützpunkte ausgebaut. Die Namen habe ich gesagt, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Shindanin, Jalalabad und Bagram. Bagram ist, glaube ich, bekannt, das berühmte Folterzentrum in Afghanistan. Es gibt über Bagram, jeder, der auf die Pentagon-Webseite geht, kann sich das angucken, eine Skizze, wie sie Bagram ausbauen wollen. Das ist vergleichbar dieser grünen Zone im Irak. Und auf der Skizze ist eingezeichnet McDonald's und der Puff. Sie stationieren sich dort längerfristig. Sie richten sich dort ein. So heißt es auch in dem Dokument, Bagram wird eine Military City. Das heißt, die gesamte Infrastruktur für eine längerfristige Stationierung wird da geliefert. Abzug sind anders aus. Als zweites verhandeln sie gerade, und das Ding ist paraffiert, über ein Stationierungsabkommen amerikanischer Truppen in Afghanistan, sage und schreibe bis 2024. Angeblich ist der 2014 Abzug. Also dieses Abkommen ist jetzt paraffiert worden letzte Woche von den stellvertretenden Außenminister der USA und Afghanistans und wird jetzt irgendwann die nächsten Wochen spruchreif und dann auch unterschrieben werden. Sichert die Stationierung amerikanischer Truppen bis 2024. Und nach allen Dokumenten, die von WikiLeaks bis Daily Telegraph, die veröffentlicht wurden, geht das Pentagon davon aus, man kann es in den Pentagon-Dokumenten auch nachlesen, 25.000 amerikanische Kampftruppen, ich rede jetzt nicht über sogenannte Ausbilder, Kampftruppen heißt Soldaten am Boden und der Luftwaffe, bleiben in Afghanistan bis und auch über 2014. Das ist die Lüge vom Abzug. Und der Herr de Maizière hat es ja bei seinem letzten Besuch beim NATO-Treffen deutlich gesagt, erstens richten wir unseren Abzug immer nach den Amerikanern aus, siehe oben. Und zweitens muss man ganz vorsichtig sein, weil der Abzug abhängig ist von der Sicherheitslage. Jetzt reden wir mal eine Minute über Sicherheitslage und werfen doch nur mal einen Blick auf Kabul und die letzten Vierteljahr. Erinnern ihr euch noch an die Kämpfe um das NATO-Hauptquartier in Kabul? An dieses wunderschöne Interconti-Hotel, das brannte? An die Angriffe auf die EU-Kommission? Also selbst Kabul ist militärisch umkämpft und in Kabul wird gekämpft. Also Argumente von der Sicherheitslage zu begründen, dass man nicht abziehen kann, die liegen auf der Straße. Also von daher müssen wir uns leider für die deutschen Soldatinnen und Soldaten, die Opfer und Täter sind, auch darauf länger hin drauf einstellen. Es geht um die Veränderung einer Kriegsstrategie. Diese Veränderung der Kriegsstrategie hat zwei große Ursachen. Erstens, man hat kein Geld mehr. Ich brauche hier nicht zu sagen, dass die USA pleite ist. Und zweitens geht es um das Reagieren auf die Ablehnung des Krieges. Man kann wirklich sagen, überall in der Welt. Nicht nur bei uns. Ihr kennt die Umfragen, 60, 70 bis 80%. Umfragen mehr, gibt es auch in den USA. Was macht man, um zur Veränderung der Kriegsstrategie zu kommen? Das erste ist die Intensivierung des Drohneneinsatzes. 1800 Drohnen sind in der Regierungszeit von Obama bisher in Afghanistan und im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan abgeschossen werden. Das ist die dreifache Anzahl von denen, die Bush je abgeschossen hat. Obama hat eine massive Intensivierung des Drohnenkrieges mit sich gebracht. Und Drohnenkrieg heißt immer tote Zivilisten. Die treffen zwar, aber die können nicht unterscheiden, ob in dem Auto nur der getroffen wird, sitzt oder vielleicht auch seine Frau und seine drei Kinder. Und ob in dem Auto dahinter nicht auch noch 5 sterben. Das gleiche gilt für jedes Hausgebäude. Wenn das Haus getroffen werden soll, wer weiß denn, wer im ersten Stock ist oder wer im Keller ist oder wer bei dem sozial bedenklichen Gebäuden, im Nachbargebäude, das dann sofort mit Feuer fängt. Drohnen ist Töten. Ist bewusstes Töten von Zivilisten. Und das ist nach Genfer Konvention eindeutig völkerrechtswidrig. Jeder Kriegseinsatz hat die zivilen Opfer zu minimieren, nicht zu maximieren. Bei Drohneneinsatz weiß man, dass man sie maximiert. Und es gibt den dass man nicht immer weiß, ob das die richtigen sind. Also das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Es geht um dieses Punkt. Und es geht um zweitens, und auch das ist völkerrechtswidrig, es geht um ganz spezielles Töten von Menschen, die man verdächtigt, Führer von Taliban zu sein. Die irgendjemand denunziert haben kann, die irgendwie auf eine Liste geraten. Target Killing nennt sich das, und auch das ist eindeutig völkerrechtswidrig. Zu den Problemen, dass mit Target Killing noch dazu kommt, sage ich nachher noch was, wenn ich zu Verhandlungen komme. Da ist nämlich noch ein riesiges Problem mit verbunden. Aber das sind zwei Elemente der neuen Kriegsstrategie, gezieltes Töten, Drohneneinsatz. Der dritte ist, und das, die Älteren werden sich an Vietnam erinnern, ist die tolle Idee, die afghanische National Police und die afghanische Local Police drastisch auszubauen. Von 164.000 auf 260.000 bis 2015. Jetzt werden mit einmal Soldaten Menschen, 80% Analphabeten, die in 8 Wochen ausgebildet werden, Polizisten zu sein. Rechtsstaatlichkeit können sie gar nicht lesen. Geschweige denn, dass ihnen das irgendjemand beibringt. Diese Menschen zeigen sie durch höchste Ineffizienz und Korruption aus. Und alle Afghanen, mit denen man redet, zeigt, haltet mir bloß diese Polizisten vom Hals. Das sind die schlimmsten Kletten, Heuschrecken und Ausplünderer. Weil die nichts anderes machen, als sich auf Kosten der Bevölkerung bereichern. Weil die machen das nach, was sie oben in Millionen machen, machen die unten in 10 Dollar. Raffen, nehmen und gucken, dass man selbst über die Runden kommt. Und möglichst kein Opfer wird. Die sind gleichzeitig die, die die höchste Opferrate haben. Was natürlich die Aggressivität dieser Menschen und das Raffgier noch mehr steigert. Es sind wiederum, das sind mit die Ärmsten der Armen, aber sie sind auch Ausplünderer. Und man muss dazu sagen, die werden bezahlt, die kriegen im Monat ungefähr 200 Dollar, 200 bis 300 Dollar, hängt ein bisschen ab, wo sie sind. Jeder Warlord bezahlt seine Milizen mit 400 bis 500 Dollar. Das heißt, es geschieht ganz häufig, dass sie sich ausbilden lassen, die Knarre und die Uniform mitnehmen und dann zu denen gehen, der ihnen besser bezahlt. Das heißt, 7 von 10, das ist eine UN-Zahl, verschwinden. Haben wir ein bisschen Geld verdient, haben ein bisschen was gelernt und gehen zu denen, die sie besser bezahlen. Das haben wir auch schon mal. Ich habe von 30-jährigen Krieg gesprochen. Wir erinnern uns auch noch an die Söldner, die vom einen zum anderen zogen und wer sie besser bezahlte, die haben sie gedient. Und wie brutal die damals waren, na gut, die Brutalität hat keinen Unterschied. Also das sind wirklich, das ist neue Kriegsstrategie. Und da spielt Deutschland eine entscheidende Rolle. Wir haben die Federführung im Rahmen der Europäischen Union für die Ausbildung dieser Soldaten.
Und Polizisten.
Und Polizisten. Ja, das ist, wir sind immer noch weniger, Deutsche bilden das aus, aber wir bilden sie aus. Und es gibt eine ganze Anzahl, das wird uns ja verschwiegen, von Menschen, die als Ausbilder dort hingeschickt worden sind, ehrenhafte Polizisten und Offiziere, die gesagt haben, nein, ich will zurück. Ich kann in 8 Wochen keine Menschen zu Polizisten ausbilden, die ich auf andere Menschen loslassen kann. Erst recht nicht, wenn die nicht lesen können. Und es gibt eine relativ große, die Bundespolizei spricht von bis zu einem Drittel, die vor Ablauf ihrer 2-jährigen Verpflichtung zurück nach Deutschland gehen. Sie verlieren da relativ viel Geld. Das wird gut bezahlt, dahin zu gehen. Aber sie einfach auch mit ihrer Moral es nicht unter einem Hut kriegen, da Söldner, Banditen auszubilden. Aber das ist Bestandteil Kriegsstrategie pur heute Afghanistan. Und ein nächster Punkt ist die Verstärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Heute immer unter dem Wort vernetzte Sicherheit gemacht. Das heißt, das Militär versucht, um es ganz salopp und einfach zu sagen, alle Zivilen, die dort arbeiten, unter ihre Kontrolle zu bringen und sie für billige Hilfsdienste unter ihrer Kontrolle zu verpflichten, was Gott sei Dank von den deutschen entwicklungspolitischen Gruppierungen abgelehnt wird. Die sagen, wir begeben uns nicht in der Gefahr einer gemeinsamen Handeln mit dem Militär. Wir sind unabhängig, wir sind nur unserem zivil- oder humanitären Aufgabe verpflichtet. Das Militär versucht, die mit unter ihrer Kontrolle zu finden und derer, der das in Deutschland am allermeisten favorisiert, und ja sogar gedroht hat, Geld nur noch zu geben an entwicklungspolitische Gruppierungen, die das machen, ist der Hauptmann AD, Reservefritze genannt, Minister für Entwicklungspolitik, der Herr Niebel. Der hat das ja zur offiziellen entwicklungspolitischen Staatsroutine erklärt. Die Entwickler der unitischen Gruppierung, ich habe es dir nochmal geschrieben, Fenro, weigern sich, unter diesen Bedingungen dort zu arbeiten, was auch eine riesige Gefahr ist. Wie soll der politische Gegner erklären, dass das ein Zivilist oder Militär ist, wenn die da zusammen hantieren? Die begeben sich auch zusätzlich in Gefahr, sie können auch gar keine humanitären Aufgaben mehr erfüllen. Aber dieses Zivil-Militärische wird vor allen Dingen durch die amerikanischen sogenannten humanitären Organisationen, USAID vor allen Dingen, vorangetrieben, die in ihrer Satzung haben, die engste Kooperation mit dem Militär, mit den Streitkräften. Die pushen das richtig und damit ist es ein Bestandteil, zunehmend ein Bestandteil der Kriegsführungsstrategie in Afghanistan. So, jetzt wird immer die Frage gestellt, und die stellen wir ja völlig berechtigterweise, was kostet eigentlich dieser Krieg? Wiederum, ich versuche heute mit konservativen Zahlen zu arbeiten, DIW, Deutsches Institut der Wirtschaft, für Wirtschaft, 17 Milliarden haben wir in 10 Jahren dafür ausgegeben, weitere 5,5 sind jetzt schon veranschlagt bis 2014, plus 15 Milliarden, die so ein bisschen versteckt sind in anderen Etatposten. Traumaopfer taucht beim Gesundheitsministerium auf. Überführung toter Soldaten gehört in das Etat des Sozialministeriums. Also wenn man diese Zahlen dazurechnet, muss man nochmal diese 15 dazurechnen. Und dann gibt es noch die sogenannte Kreditfinanzierung, wo im Wesentlichen Stützpunkte mit finanziert worden sind. Die decken nochmal 32 Milliarden ab. Das ist jetzt alles deutsches Geld. Und wenn ich US-Geld nehme, Zahlen der US, des Pentagon und des Außenministeriums, haben sie bisher 1 Billion ausgegeben. 1000 Milliarden. Ihr kennt die neuesten Zahlen, wie viele Menschen in den USA hungern, wie die soziale Situation in diesem Land ist, wie Arm und Reich immer mehr auseinandergeht, wie dort ein Sozialgefühl völlig auseinanderbricht. Dieses nur zu den Zahlen des Krieges. Und wenn man mal überlegt, wie groß unsere Staatsverschuldung ist, 17 Milliarden, da hätten wir schon vieles mit machen können. Trotzdem fasse ich jetzt mal zusammen, dass es ist sicher nicht gewagt, dass diese Afghanisierung des Krieges, also afghanische Söldner plus Drogen und Drohnen und ähnliches, genauso wie die Vietnamisierung. Das ist ja fast identisch. Also ich fühle mich in vieles erinnert, was ich bei Vietnam damals gehört habe, als die Amis so unbeliebt waren, dass es nicht mehr ging und die Bevölkerung nicht mehr wollte und der Prozess weltweit immer zunahm, haben sie auch immer gesagt, die Vietnamesen machen das, es wird scheitern. Das Schlimme bei dem Scheitern ist, dieses Scheitern kostet nochmal Tausende, Zehntausende, möglicherweise auch Hunderttausende von Toten und verwüstet ein Land, das seit 30 Jahren im Krieg ist, noch mehr. Und das ist, glaube ich, das so bittere. Auch zu diesem Ergebnis, dass man nicht weiterkommt, kommen jetzt auch Regierungsinstitutionen oder regierungsnahe Stiftungen. Ich möchte es hier nur erwähnen, die Stiftung Wissenschaft und Politik, das ist das Brainstorming-Institut des Auswärtigen Amtes, kommt zu der Afghanistan vor einem Bürgerkrieg und antwortet, wir kriegen dieses Land nicht in den Griff, der Krieg ist verloren. Dazu kommen übrigens auch führende deutsche Generäle, der Herr Kujat, viel auch noch bekannt, der unter Schröders Zeit der oberste deutsche Militär war, sagt heute, der Krieg ist verloren, wir sollen das Zeug mal sein lassen. Es ist aber auch in Pension. Weise Erkenntnis, nachdem er erst die Soldaten dorthin geschickt hat. Dann gibt es ja immer, und deswegen habe ich diese Folie hier eingeführt, um nochmal ein neues Argument vielleicht in die Diskussion zu bringen. Immer das Argument, ja, wenn wir abziehen, dann gibt es in Afghanistan das ganz große Chaos. Dann beginnt da der Bürgerkrieg und. Die erste Frage rhetorisch, was ist das denn jetzt? Aber lassen wir diese Frage mal hingestellt. Zweite Antwort darauf ist, selbst die konservative Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, es gibt andere Alternativen, nämlich Koalitionsregierung und Kooperationsabkommen plus Beibehaltung der Macht der Warlords. Bürgerkrieg ist überhaupt nicht das, was sein muss. Es ist eine Variante, kann sein. Und ich möchte noch mal ein weiteres sagen, da bin ich drauf gekommen, als ich mich etwas intensiver mit Somalia im Rahmen eines anderen Projektes, nämlich eines Ernährungsprojektes, mit beschäftigen musste. Somalia ist ja faktisch ein Land, das zurzeit aus 3 Teilen besteht. Der Süden, der mittleren Teil und Puntland. Der Süden, also um Mogadischu herum, hat Interventionen erlebt oder erlebt Interventionen seit 1992. Die erste Intervention der Amerikaner, dann Interventionen EU, Afrikom, also afrikanische Staaten und Äthiopien. Dieser Teil des Landes um Mogadischu herum, wenn ihr ungefähr 100 Kilometer zu allen Seiten geht, hat man es geografisch ungefähr im Blick, ist das Land, ist der Teil des Landes, wo heute die absolute Hungerkatastrophe herrscht. Wo nach offiziellen Zahlen alle davon ausgehen, dass ungefähr 57.000 Menschen bis zum Ende des Jahres
kommen. War da nicht die erste Bundeswehr-Auslandsintervention?
Da waren auch wir, waren auch mit ganz wenigen Offizieren damals, ja. Die zwei anderen Teile des Landes, nämlich der sogenannte Mittelteil, also Nordsomalia und Puntland, was ganz im Norden und dann ein bisschen mehr ins Landesinnere geht, was aber früher zu Somalia als ein Land gehörte, entwickelt sich. Da ist die gleiche Dürre, da ist die gleichen schwierige Bedingungen, aber keiner hungert. In beiden Teilen des Landes gab es keine Intervention. Also Intervention hat zumindest zur dramatischen Verschärfung von sozialen Hunger und ähnlichen Bedingungen beigetragen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns in Erinnerung rufen sollen. Interventionen verschärfen und verschlimmern Konflikte, anstatt sie an irgendeinem Punkt zu lösen. Ich glaube, diese Aussage kann man ganz grundsätzlich fällen. Und die Somalia-Beispiel ist nochmal ein aktuelles Beispiel, das das nochmal untermalt. Deswegen habe ich es gesagt. Es gibt meiner Ansicht nach aber auch Alternativen und um die geht es uns ja auch. Und die erste Alternative heißt Waffenstillstand. Waffenstillstand einseitig und ohne Wenn und Aber. Dieser Waffenstillstand, den hätte es schon geben können. Es hat sogar schon unterschriebene Vereinbarungen für einen Waffenstillstand gegeben. Unter anderem in der Region, wo die deutschen Truppen stehen, im Norden. Da haben, ich vermeide zu benutzen das Wort Taliban, weil das, was bei uns unter Taliban geführt wird, gar nicht gibt. Weil Taliban ist ein vielfältige soziale Zusammensetzung von Menschen, die im Widerstand zu der amerikanischen Politik sind. Das sind Stammesfürsten, das sind einfache Farmer, die sich dagegen wenden, dass ihr Land okkupiert wird. Das sind islamistische Fundamentalisten unterschiedlicher Couleur. Das sind aber einfach auch ganz einfach Menschen, die nicht wollen, dass ihr Land besetzt ist. Und diese alle in dem westlichen Kampfbegriff, in Häkchen Taliban, zu subsumieren, wird der Pluralität und der Vielfalt des afghanischen Widerstandes überhaupt nicht gerecht. Von daher versuche ich diesen Begriff, es gelingt mir auch nicht immer, versuche ihn aber zu vermeiden, weil wir sollten auch bei den Oppositionskräften gegen den, also die auf der anderen Seite kämpfen, sollten wir versuchen, eine soziale, also die Differenzierung zu beachten. Also auf jeden Fall hat es zwischen den Widerstandskräften und den Regierungstruppen in der deutschen Region einen unterschriftsreifen Waffenstillstandsvereinbarung gegeben. Der hieß, wir machen einen regionalen Waffenstillstand für ein halbes Jahr und hoffen, dass er sich dann ausbreitet. Die Amerikaner haben in Anwesenheit des deutschen Generals das Papier vor allem zerrissen. Haben gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Gibt es nicht. Also Waffenstillstand, auch regionale Waffenstillstände, die einfach mal Ruhe und Kriegspause bringen, ist nach wie vor meiner Sicht nach das entscheidende Prozess. Der zweite Punkt, und ich weiß, dass das vor allen Dingen auch in der Diskussion um Frauenpolitik nicht immer ganz einfach ist, wir müssen auch mit dem Feind reden. Ich habe hier bewusst Willy Brandt zitiert, der immer gesagt hat, mit dem Freund gehe ich gerne ein Trinken, mit dem Feind, mit dem Gegner muss ich verhandeln, muss ich mich an einem Tisch setzen, muss ich versuchen, zu Lösungen zu kommen. Und es geht kein Weg daran vorbei, dass es zu Verhandlungen unter Einfluss dessen, jetzt benutze ich den Begriff, der Talibans oder der islamistischen Fundamentalisten in ihren drei großen Fraktionen kommt. An diesem Weg geht, so schwierig das in Afghanistan auch ist, kein Weg vorbei. Und jetzt muss man auch ehrlicherweise zugestehen, dass sich bei den islamistischen Fundamentalisten Positionen verändert haben. Sowohl in der Menschenrechtsfrage, es gibt Aussage führender Vertreter von ihnen, die sagen, wir akzeptieren die Universität von Menschenrechten, wir akzeptieren die Frauenrechte und wir sind für Bildungsentwicklung auch für junge Mädchen und junge Frauen, also auch für Mädchen und junge Frauen. Da gibt es Kurskorrekturen und ich glaube, dass die Vereinbarung, wenn die Afghanen allein über sie entscheiden könnte, relativ schnell zustande kommt. Dazu ist das Land zu ausgeblutet. Als dass nicht alle ein Interesse haben, erstmal mindestens Jahre von Ruhe zu haben. Es sind im Wesentlichen die Interventionstruppen, die bisher Vereinbarungen verhindern. Also Fazit heißt, es muss verhandelt werden. Und jetzt gibt es ein großer Hemmschuh bei diesen Verhandlungen, da komme ich nochmal zurück auf das Target Killing. In den letzten Monaten haben die Amerikaner im Wesentlichen verhandlungsbereite Taliban-Führer gekillt. Ganz systematisch. Die nachrücken, sind die jungen Kriegskommandeure der Taliban, die nichts anderes gelernt haben als Krieg führen. Und dahinter steht, und das ist jetzt nicht meine Strategie, sondern das ist, haben mir auch Freunde aus den USA gesagt, das weiß man auch im Auswärtigen Amt, steht, dass es keine amerikanische Afghanistan-Strategie gibt. In den USA gibt es zwei grundsätzliche Kämpfe in der Regierung. Das eine ist Pentagon und Hillary Clinton. Die sagen, wir gewinnen den Krieg, wir müssen ihn nur klug fortsetzen. Das andere ist die Obama-Umgebung und Teile und die Mehrheit des State Departments, die sagen, wir müssen mit den Taliban verhandeln. Und diese beiden Seiten und diese beiden Positionen bekämpfen sich. Und solange es da keine Entscheidung gibt, und die ist sicher nicht vor den Präsidentschaftswahlen zu erwarten, was es noch bitterer macht, wird dieser Kampf weitergehen. Und wird dieser Krieg wahrscheinlich auch weitergehen, weil es keiner gibt, der den Willen überhaupt hat, dafür zu sorgen, dass die Kräfte sich an einen Tisch setzen. Trotzdem bleibt richtig. Waffenverhandlungen. So, diese Verhandlungen sind undenkbar. Und das muss man einfach auch akzeptieren. Ohne Verhandlungen der umliegenden Länder, der Region. Afghanistan ist ein Land, das beeinflusst wird durch alle anderen umliegenden Länder und diese wiederum beeinflusst. Deswegen habe ich hier aufgeschrieben, wir brauchen sowas wie einen Helsinki-Prozess für Zentralasien. Die umliegenden Länder, das ist natürlich Pakistan, das ist Indien. Indien ist heute mit viel, viel Geld in Pakistan engagiert, was den Widerstand in Afghanistan engagiert, was den Widerstand Pakistan als Erbfeind von Indien noch wiederum favorisiert, noch wieder hochtreibt, was die Situation eher verschwierigt und verschlimmert. Es wird auch nicht ohne Iran gehen. Iran hat großen Einfluss an der ganzen Osthälfte, Ostdrittel Afghanistans. Und es geht auch nicht ohne die zentralasiatischen Staaten, da meine ich die ehemaligen, also die jetzigen GUS-Staaten, Usbekistan, Kasachstan, weil die Verbindung der Volksstämme über die Grenzen ist. Afghanistan ist ja kein Land, das organisch gewachsen ist, sondern ist eine Geburt des Kolonialismus in seinen jetzigen Grenzen. Die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist historisch nie anerkannt worden. Die ist immer eine offene Grenze. Das sind Pashtunen, das sind die gleichen auf beiden Seiten. Die familiären Bande gehen darüber hin und her. Das gleiche gilt für die Herat im Osten zu Iran. Also das ohne die und die Berücksichtigung derer Interessen wird es keine Lösung geben. Wenn die nicht mit in einen Friedensprozess eingebunden sind, wird es einen Friedensprozess in Afghanistan nicht geben. Zivile Konfliktlösungsstrategien sind viele aufgeschrieben worden. Einige habe ich davon gesagt. Ich würde nur noch mal darauf hinweisen, dass für mich ein Grundbestandteil ist der Abzug und ein Grundbestandteil ist, dass wir wegkommen, kriegerische Einsätze nach UN-Charta Nummer, also Kapitel 7 der UN-Charta zu machen. Diese lösen keine Probleme, sondern verschärfen sie. Das Kettenglied all dessen, und daran gibt es ohne Wenn und Aber, die Interventionstruppen müssen abziehen. Dieses Land hat nie fremde Truppen geduldet. Der Schlauste war Alexander der Große. Der hat an der Grenze Halt gemacht. Ist dann lieber nach Indien gegangen. Der war einfach schlau. Er stand schon an der Ostgrenze und ist dann praktisch südlich vorbeigezogen. Seine Spione oder Beobachter haben ihm gesagt, geh nicht zu diesen verrückten Bergvölkern. Das bringt nichts Gutes. Eine weise Entscheidung. Die Briten haben es zweimal versucht. Ihr kennt das Gedicht von Theodor Fontane, die Ballade von Theodor Fontane, der einzige Überlebte war der Arzt. Es gibt dieses berühmte Gedicht, 10.000 britische Truppen ziehen nach Afghanistan, sie kommen alle um. Ein einziger kommt zurückgeritten zur Bastion, zur Grenze, zu Pakistan, wird in der Garnison da empfangen und sie sagen, ach, du bist jetzt die Vorhut. Und der sagt, ich bin der Arzt und bin der einzige Überlebende. Theodor Fontane kann ich jedem empfehlen, das mal nachzulesen. Hat es tausendmal besser und schöner aufgeschrieben, als ich es je sagen könnte. Aber das ist die Realität. Und ich muss hier in diesem Kreis nicht sagen, dass auch die Sowjetunion natürlich erbarmungslos daran gescheitert ist. Und viele ziehen viele Schlussfolgerungen aus diesem Scheitern in diesem Krieg. Und so wird es auch dieser Okkupationskraft geben. Von daher ist das Kettenglied der Abzug. Und dieses Land, und das wird sicher, und ich schreibe jetzt hier auch nochmal, wie kompliziert es auch sein wird, und das wird auch nicht ganz unblutig sein, es kann nach 32 Jahren Krieg keinen sofortigen Frieden in einem Land geben. Wie stellt man sich das denn vor? Der Frieden muss auch in den Köpfen, in den Mentalitäten, in den Lebensformen von Menschen sich entwickeln, die nichts anderes als Krieg gekannt haben. Kinder kennen nur Krieg. Und die sollen so alle bis einmal sofort friedlich sein, Frieden? Also auch der Prozess der Entwicklung eines Afghanistans ohne Interventionstruppen wird mehr als kompliziert. Aber ohne Abzug und ohne, dass dieses Land die Möglichkeit hat, sich selbst zu entwickeln, wird es nicht gehen. Und da habe ich jetzt hier einen Gedanken angefügt, der nicht von mir ist, sondern der von mehreren Afghanen an uns transportiert worden ist. Die sagen, diese neuen Kommunikationstechnologien, Internet, Facebook, wir kommunizieren mit der Welt, hat auch die Jugend oder Teile der Jugend in Afghanistan, vor allem in den Städten, verändert. Sie fühlen sich viel mehr als Weltbürger. Und sie möchten auch so sein. Und dazu gehört die friedliche Möglichkeit, das Land zu entwickeln. Die möchten einfach nicht mehr nur Krieg führen. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn ich mir jetzt überlege, was ich so was hier alles an Protesten und Entwicklungen von Menschen, die aus tiefem Frust das einfach nicht mehr so machen wollen, wie sie es gerne machen sollen. Und ich glaube, dass dieses Argument, da ist eine junge Generation, die heranwächst, die viel mehr mit der Welt verbunden ist, und die ist anders. Das heißt, in Afghanistan zuerst immer friedlicher machen will, dass das eine große Chance für uns ist. Und Afghanistan ist ein ungeheuer junges Land. Die Menschen sind jung. 2/3 der Menschen sind unter 38. Dass da ein neues Potenzial heranwächst, das verbunden mit den neuen Kommunikationsformen vielleicht ein Hilfsmittel ist, eine andere Entwicklung zu entwickeln. Dazu gehört aber auch, die Vision Frieden kann nur langfristig Luft zum Atmen mit sich bringen, und darüber, das ist unsere Aufgabe, das mit zu erreichen. Dazu gehört aber auch, und das mahnen die afghanischen Kolleginnen und Kollegen immer wieder an, bitte, bitte vergesst uns nicht wieder. Wenn die Truppen gehen, geht ihr mit und habt uns vergessen. Das darf nicht passieren. Erstens haben wir eine Verantwortung, wir haben das Land nicht kaputt gemacht. Und wir müssen mithelfen, dieses Land aufzubauen. Das geht nicht so, wie wir es jetzt gerade machen. Wir geben der afghanischen Regierung Geld und in ihren korrupten Kanälen versickert es. Sondern es geht nur, indem wir eine sehr dezentrale, örtliche, auf lokalen und regionalen Gebieten begrenzte Hilfe leisten. Und da leisten unsere entwicklungspolitischen Organisationen und einige von ihnen große Arbeit. Da gibt es ein Netzwerk, auf das man aufbauen könnte. Es gibt dort Kontakte zu Farmern, zu Bauern, zu Landwirten, zu Lehrern, auch zu Universitäten, zu Bildungskontakten. Dort muss man helfen. Wenn wir das Geld nicht über unsere, das Geld muss über unsere entwicklungspolitischen Organisationen nach unten hin, um dort real zu helfen und mitzuhelfen, dass dezentrale Prozesse, die dieses Land eigentlich immer bestimmt haben, Afghanistan war nie zentralisiert. Es ging nie von Kabul aus. Der Kabuler, der Chef war immer der Oberbürgermeister von Kabul. Das ist nicht nur Karzai. Das ist historisch fast immer so gewesen. Das heißt, es muss sich aus den Provinzen, aus den Regionen unter Nutzung der örtlichen Gegebenheiten und nach den Wünschen der Menschen vor Ort ein neues Afghanistan von unten entwickeln. Auch das wiederum ist nicht einfach, wird viele Rückschläge haben. Es gibt keinen Masterplan, sondern es gibt nur die Möglichkeit, dezentrale Prozesse in vielfältiger Art zu unterstützen. Was bleibt für uns? Und ja, liebe Freundinnen und Freunde, damit spreche ich ein ganz bitteres Kapitel an. Ich will das auch ganz offen in diesem Kreis sagen. Ich finde, dass wir als Friedensbewegung in diesen 10 Jahren unserer Verantwortung gegenüber diesem Krieg nicht gerecht geworden sind. Hier gibt es keine Hunderttausende, die auf den Straßen sind. Hier gibt es keinen massiven Druck auf die Regierung. Es gibt eine Meinungsmehrheit, aber mehr auch nicht. Wir haben es nicht geschafft, eine reale Protestbewegung zu entwickeln. Und wir, da nehme ich natürlich mich mit ein, uns alle. Und die Veranstaltung zum 10. Jahrestag waren ja höflich gesprochen auch eher bescheiden. Trotzdem ist es unsere Verantwortung zu versuchen, eine Protestbewegung nach wie vor zu entwickeln. Und ich glaube, dass diese 10 Jahre und der Petersberg-Gipfel eine Möglichkeit sind, es noch einmal oder wieder zu versuchen. Und ich komme ja von der Aktionskonferenz gestern, die in großer Ernsthaftigkeit versucht hat, doch zu überlegen, was man alles machen kann, und dass wir versuchen sollten, diese Protestbewegung hin zu dem Dezember, nicht in dem Sinn, dass ich irgendeine Illusion habe, dass wir da die 100.000 auf die Straße bekommen. Aber ich hoffe mir immer noch, dass wir eine quantitativ gute Demonstration hinbekommen. Und in diesem Kreis im Ruhrgebiet kann man es ja erst besonders sagen. Es gibt ein neues Faktum, das man in seiner Bedeutung gar nicht überschätzen darf. Das ist der Beschluss des Bundeskongresses von Verdi. Der Bundeskongress von Verdi hat den Aufruf zur Demonstration am 3.12. beschlossen. Verdi hat, das ist das erste Mal seit Jahren, 3,5 Stunden auf einem Bundeskongress über Frieden diskutiert. Und dieser Beschluss ist fast einstimmig gefällt worden. Und er ist untermauert worden durch 2 weitere inhaltliche Beschlüsse. Und die hätten wir nicht besser formulieren können. Klare Aussage zum Abzug, klare Aussage zur deutschen Kriegspolitik und deutscher Verantwortung und klare Aussage zur Hilfe beim Aufbau von Afghanistan. Ich kann jedem nur empfehlen, auf dem Verdi-Website sich diese Beschlüsse mal anzugucken. Sie sind sehr kurz, aber ungeheuer aussagekräftig. Und dieser Beschluss von Verdi, das haben wir seit 10 Jahren uns herbeigesehnt, dass eine der großen deutschen Gewerkschaften mal mit zu den Aktionen aufruft, sollten wir als ein zusätzliches Motiv und Möglichkeit nutzen für diese Aktionen. Und wir werden auch auf dieser Bonner Demonstration das erste Mal einen Verdi-Redner, einen ranghohen Verdi-Redner oder Rednerin haben. Das kann man jetzt ohne Probleme heute schon sagen. Und dieses führt dazu, das ist ganz witzig, dieser Verdi-Beschluss öffnet mit einmal neue Ideen und Gedankengut. Also bei der Aktionskonferenz war die Humanistische Union / Gustav Heinemann Initiative eine, ich sage es mal etwas salopp, eher im sozialdemokratischen Bereich angesiedelte Bürgerinitiative, die sich wesentlich mit Demokratie und Menschenrechtsfragen beschäftigt. Die rufen mit zur Demonstration jetzt auf. Es gibt seit heute einen Aufruf der Grünen Jugend zur Demonstration. Es tut sich ein bisschen was. Nicht viel, viel zu wenig, was von der Notwendigkeit her, aber es tut sich ein bisschen was. Und dieser Verdi-Beschluss hat da natürlich was Entscheidendes mit dazu beigetragen. Also meine Bitte an alle, ihr wollt ja daher noch weiter drüber reden, Demonstration am 3.12. Ich habe ja das schöne Faltblatt mitgebracht, das wir gemacht haben. Internationaler Gegengipfel mit großer internationaler Beteiligung am USA, Afghanistan, Russland, Iran, viele Länder, Ägypten. Wir haben einen sehr spannenden Ägypter auf unserer Alternativkonferenz am 4. an dem ganzen Tag und an dem 5. vielfältige Aktionen in Bonn. Ich habe hier nochmal den Verdi-Beschluss. Ja, in dem einen heißt es raus aus Afghanistan und dann wir fordern den umgehenden Abzug der ISAF-Truppen und dafür wollen wir ein Zeichen setzen. Zeichen setzen heißt Frieden verlangt Engagement, Frieden verlangt Bewegung. Wir müssen ein bisschen was, sollten ein bisschen versuchen mehr zu tun. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Es ist unsere Verantwortung zu gucken, dass wir in die Arme dieser Regierung fallen, die von diesem Krieg nicht lassen wird, zu helfen, dass wir die Meinungsmehrheit zu einer mehr aktiven Mehrheit bekommen. Das ist im besten Sinne Tradition und Verantwortung der Friedensbewegung. Ich kann alle nur bitten, mitzutun, mitzuhelfen, dass wir gemeinsam, so gut wir es können, die Bonner Aktivitäten zu guten Aktivitäten und großen Aktivitäten hinbekommen, als einen Schritt, der uns dem Frieden insgesamt näher bringt. Herzlichen Dank.